The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 12. Juli.
Der NATO-Gipfel in Vilnius ist gerade gestartet und das Verteidigungsbündnis vermittelt ein geschlossenes Bild. Der große Streitpunkt des Beitritts Schwedens wurde kurz vor Beginn noch aus dem Weg geräumt. Nach der Türkei hat auch Ungarn offenbar seinen Widerstand aufgegeben. Nun rückt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Mittelpunkt der Beratungen.
Gestern startete das große NATO-Klassentreffen in Litauen. Alle Mitglieder waren vertreten und sind es heute immer noch. Das Bündnis wirkt so vital wie schon lange nicht mehr. Ja, man könnte fast sagen, dass die NATO seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eine Renaissance erlebt.
Thanks, Lithuania. Thank you very much.
Noch im Jahr 2019 diagnostizierte der französische Präsident im Economist:
Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der NATO, so Macron. Er fügte hinzu, Europa steht am Rande eines Abgrunds.
Für Macron war das Bündnis also hirntod. Nur eine Herzrhythmusmaschine, in diesem Fall wohl von Angela Merkel und Jens Stoltenberg betrieben, war für die lebenserhaltende Maßnahme zuständig. Angela Merkel zeigte sich damals nämlich überrascht, auch verärgert über die drastischen Aussagen ihres Pariser Kollegen.
Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen.
Der große Todsager war allerdings nicht der französische Präsident, sondern sein Kollege im Weißen Haus, sein damaliger Kollege im Weißen Haus, Donald Trump, sein Name. Die NATO sei obsolet, sagte er im Jahr 2017. 2 Jahre später beschwerte er sich über die zu geringen Zahlungen aus Deutschland. Trump pochte auf das 2%-Ziel. Trump ging noch einen Schritt weiter und erwägte hinter verschlossener Tür sogar einen Austritt aus der NATO.
We are following new reports suggesting the president of the United States may want to pull out of NATO. The New York Times reports the president discussed the move with advisors several times over the last year.
President Trump reportedly told his officials that he didn't see the point of the military alliance, which is, in amongst other things, an important bulwark against Russia.
All das ist nicht eingetreten. Die USA sind noch immer ein starker Partner und auch Emmanuel Macron hat sich wieder beruhigt. In Vilnius, in Litauen, geht es in diesen Tagen vor allem um die Ukraine. Und natürlich auch um die neuesten Bündniskandidaten, Schweden zum Beispiel, nachdem Finnland ja schon aufgenommen wurde. Mehr zu dem Geschehen beim NATO-Gipfel weiß mein Kollege Gordon Ripinski, denn er ist vor Ort in Litauen.
Guten Morgen, Gabor.
Natürlich steht ja bei diesem Gipfel schon wieder die Ukraine im Mittelpunkt. Aber hat Gordon denn der Kanzler durchblicken lassen und vielleicht im Regierungsflugzeug auf dem Hinweg, ob das Land irgendwann Teil der NATO sein wird?
Tja, die offizielle Aussage ist irgendwann schon, aber wir verraten eben noch nicht wann. Es wird kein Datum geben, es wird keine präzise Aussage geben. Das gilt als zu unsicher in den Kriegszeiten und weil man natürlich auch nicht weiß, wie sich die Ukraine insgesamt weiterentwickelt. Das ist für Zelensky sicherlich keine ganz positive Aussage, aber mehr ist im Moment nicht drin.
Ja, wie sehen die anderen das? Denn ist Deutschland mit dieser vorsichtigen, ich sag mal katzenfötigen Haltung alleine oder bewegen wir uns da sozusagen in bester Gesellschaft?
Nicht ganz alleine. Es gibt einige, die sind mit Deutschland vorsichtig. Zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die Osteuropäer, die wollen natürlich viel mehr. Na und besonders Zelensky, der will mehr. Der hat sich schon öffentlich geäußert, dass er findet, dass das ein Zeichen der Zögerlichkeit ist. Und das sollte gerade von diesem Gipfel nicht ausgehen. Also da ist noch ein Showdown zu erwarten, gerade wenn heute Gabor, Zelensky und Scholz ja auch noch aufeinandertreffen.
Gordon, ist denn dieses vorsichtige Vorgehen auch ein Signal an Putin oder anders gefragt, sieht Olaf Scholz sich vielleicht als potenziellen Vermittler in diesem Konflikt?
Nein, das tut er nicht. Er ist ganz klar Partei, er ist eindeutig auf der Seite von Zelensky, aber er will natürlich auch keine falschen Zusagen der Ukraine machen. Im Moment ist die Zusammenarbeit eindeutig und stark, aber wir haben es ja auch mit einem Land zu tun, was mit der Korruption kämpft und wie es dort in 10 Jahren oder in 5 Jahren aussieht, das wissen wir eben noch nicht. Aber in Sachen Putin ist die Position eindeutig, Scholz steht bei Zelensky.
Okay, etwas eindeutiger ist ja die ganze Veranstaltung in Sachen Schweden, also NATO-Beitritt Schwedens. Die Türkei hat jetzt kurz vor dem Gipfel dann doch die Tür geöffnet. Ist dieser Konflikt damit ausgestanden?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Türkei eingelenkt hat und Schweden nun in die NATO beitreten kann. Und für Europa ergibt sich damit eine echte Perspektive, nämlich endlich Erdogan wieder in Richtung der NATO, in Richtung Europas zu ziehen und von Putin weg. Da gab es ja jetzt auch ein, zwei Schritte in der Vergangenheit. Also eine echte Chance, die geopolitische Bedeutung hat.
Insgesamt wurde ja die NATO, naja, ich sag mal, fast schon belächelt. Macron sprach von, die NATO sei gehirntot. Wie fühlt sich das vor Ort für dich an? Ist die NATO wieder wer?
Im Moment ist die NATO wer, einmal, weil es den gemeinsamen Feind gibt, natürlich mit Putin, und weil es ein gemeinsames Verständnis des Westens gibt. Aktuell gibt es den Westen wieder. Das liegt auch an Joe Biden, an dem US-Präsidenten, der natürlich sehr multilateral denkt. Aber wir wissen beide, Gabor, das kann von kurzer Dauer sein. In dem Moment, in dem in Washington ein neuer Präsident gewählt wird, womöglich wieder Donald Trump, sind wir wieder auf einem ganz anderen Spielfeld. Also für den Moment muss man die Zusammenarbeit genießen, denn sie hält vielleicht nicht für immer.
Also das war unsere morgendliche Momentaufnahme aus Vilnius. Vielen Dank, Gordon, und dir einen erfolgreichen Tag.
Danke, Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sein Name, sagt im Interview auf der Pioneer One zur Kritik von AfD-Chefin Alice Weidel an seiner Behörde.
Frau Weidel sagt, sowas gibt es nirgendwo auf der Welt, dass eine Behörde eine Partei überprüfen kann. Ja, weil nirgendwo auf der Welt jemals so eine Erfahrung gemacht worden ist, wie eben damals während der schlimmen Zeit.
Unsere Börsenreporterin Anne Speth erklärt uns heute Morgen den Hype um die Aktie von Shutterstock. In Griechenland bangt man um die Akropolis und der ehemalige Politiker Dirk Niebel von der FDP verkauft im Internet etwas, das für Aufsehen sorgt. Noch kann man mitbieten. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dieser Terminus klingt per se bedeutungsschwanger und vielleicht für manche auch ein bisschen nebulös. Sie ist das, was als Kern vom Kern unseres Gemeinwesens gesehen wird. Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit nicht zu vergessen. Fakt ist, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, das ist die Kernaufgabe des Bundesverfassungsschutzes. Der deutsche Inlandsgeheimdienst hält Ausschau nach politischen oder auch religiösen oder jeder anderen Gruppierung, die an den Grundfesten unserer Demokratie rütteln möchte. Also, es geht hier um religiöse Terroristen, es geht um politische Extremisten von links und von rechts, es geht um die sogenannten Reichsbürger und es geht auch um die Spione fremder Länder. Wo also lauern aktuell die größten Gefahren für unsere Demokratie? Wie gefährdet ist eigentlich unser System? Das habe ich mit Thomas Haldenwang besprochen. Gestern Abend vor Dutzenden interessierten Pioneers hier an Bord unseres Medienschiffes. Der Mann ist der Präsident beim Bundesamt für Verfassungsschutz und damit auch der Nachfolger von Hans-Georg Maaßen, der sich radikalisiert hatte. Bisschen schon im Amt, vor allem dann aber danach. Er ist rausgeflogen. Aus der CDU ist er nicht rausgeflogen, da darf er drin bleiben. Thomas Haldenwang hat Rede und Antwort gestanden, sowohl zum Fall Maaßen als auch zu seinem Verständnis einer Amtsführung für die Demokratie. Hören wir doch mal rein, was der Mann uns zu sagen hat. Das ganze Gespräch gibt's übrigens dann am Samstag. Thomas Haldenwang, herzlich willkommen. Hallo, hallo. So. Meine erste Frage wäre die, Sie konnten ja, Sie waren der Stellvertreter von Hans-Georg Maaßen, die Radikalisierung an Ihrem Vorgesetzten beobachten, oder? Also sozusagen, Sie hatten richtig eine Naherfahrung.
Naja, ich kenne Hans-Georg Maaßen schon seit Anfang der 1990er Jahre, als wir beinahe zeitgleich im Bundesinnenministerium angefangen haben. Er hatte immer eine klare, sicherlich auch sehr konservative Haltung, gerade auch zum Thema Ausländerrecht. Aber er ist eigentlich nie aufgefallen durch extremere Auffassungen. Intensiviert hat sich dann unser Kontakt tatsächlich in der Zeit, als er Präsident und ich Vizepräsident war. Das waren so circa 5 Jahre. In dieser Zeit war unser Amt, unser Wirken sehr stark beeinflusst durch den islamistischen Terrorismus, der ja dann auch Deutschland erreicht hatte. Und ich glaube, er war mit all dem, was er getan hat, auch recht erfolgreich in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Und auffällige Tendenzen habe ich seltenst wahrgenommen.
Seltenst aber schon, aber danach ist ja schon was passiert mit ihm.
Ja, so das letzte halbe Jahr, und ich glaube, das hat die Öffentlichkeit auch verfolgen können, da häuften sich doch bestimmte Auffälligkeiten. Und die führten dann letztlich eben auch dazu, dass er dann das Amt abgeben musste und ich in seine Nachfolge eingetreten bin. Die große Veränderung, die sehe ich eigentlich erst jetzt, seitdem er seine Funktion verloren hat.
Er ist ja CDU-Mitglied geblieben, darf es auch bleiben. Ist er trotzdem für Sie ein, was ist er, in Ihrer Nomenklatura, ein Rechtspopulist oder ein Rechtsextremist?
Ja, jetzt müsste meine richtige Antwort sein, über Einzelpersonen rede ich nicht. Das gilt auch für meinen Vorgänger. Und dabei möchte ich es bewenden lassen. Ich glaube, jeder kann sich anhand seiner Äußerungen eine Meinung dazu bilden. Manchmal habe ich den Eindruck, äußert er so Dinge, die nämlich sonst nur am äußerst rechten Spektrum, im äußerst rechten Spektrum war. Und das nehmen andere vielleicht auch wahr.
Ja, ich habe Ihren Verfassungsschutzbericht gelesen in Vorbereitung und muss sagen, ist schon heftig tatsächlich. Ein Deutschland im Sommer, draußen scheint die Sonne und hier sind doch Zahlen, ja, von Gewalttaten die Rede, aber selbst Reichsbürger, also Dinge, die man für sehr minoritär hält, sind nicht so minoritär, dass es sich um 5 oder 500 Menschen handelt. Wir reden ja schon in jeder ihrer Klassifizierung immer von 10, 20, 30, 60.000 Menschen, die in irgendeiner Weise diesem Staat jedenfalls ans Leder wollen. Aber ihre Rechte erhalten, die ihrer Leute, sind schon sehr weitgehend. Sie dürfen Briefe öffnen, sie dürfen Telefone abhören, sie dürfen Leute bespähen im Alltag. Sie haben schon sehr weitgehende Rechte.
Ja, aber doch nicht einfach so.
Nein, das ist schon
geht
klar.
Das geht alles nach ganz, ganz starren Regeln. Und wenn es sich um Nachrichtendienstinstrumente handelt, dann meist eben auch erst nach Genehmigung durch entsprechende Kommissionen. Und das Tun wird dann eben auch entsprechend überprüft hinterher. Also insofern alles unter sehr enger Kontrolle vieler Gremien, die für uns inzwischen zuständig sind. Und dann muss ich auch sagen, dass ich finde das sehr gut und begrüße das sehr. Denn nur wenn unsere Arbeit auch umfassend kontrolliert wird, trägt es dazu bei, dass auch wieder Vertrauen entsteht. Da ist in der Vergangenheit oft Vertrauen verloren gegangen. Das müssen wir uns zurückerkämpfen. Wir sind dabei und Kontrolle, Unterstützung
gehört
dabei.
Dazu. Es gibt ja auch eine parlamentarische Kontrollkommission,
so ist
die
es, ja.
Auf die Dinge ein Auge hat. Trotzdem, die AfD wächst in den Umfragen, auch in Wahlergebnissen, wie wir gesehen haben. Alice Weidel hält ihre Existenz sozusagen schon für verfassungswidrig. Was sagen Sie dazu? Sie sagt sozusagen sinngemäß, dass ein Amt die Staatsbürger mit anderer politischer Auffassung nicht beschatten, verfolgen und registrieren dürfe. Was erwidern Sie ihr?
Ja, ich hatte letztens Gelegenheit, einigen AfD-Abgeordneten mal ein bisschen Geschichtsunterricht zu erteilen.
Ja.
Und ich habe ihnen erzählt, wie eigentlich die Entwicklung in Deutschland war, von der gescheiterten Weimarer Demokratie, die daran gescheitert war, dass sie eben mit demokratischen Mitteln damals von einer rechtsextremistischen Partei beseitigt wurde. Und diese rechtsextremistische Partei, die hat in den 1930er Jahren Deutschland in den Abgrund geführt, die Welt in Flammen gesetzt und war verantwortlich für den Tod von 6 Millionen Juden. Und aufgrund dieser Erlebnisse, dieser Erfahrungen, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes beschlossen, das darf sich nie wiederholen mit unserer neuen Bonner Republik. Die Demokratie muss wehrhaft sein und es sind bestimmte Instrumente eingeführt worden, die diese Demokratie wehrhaft machen sollen. Eins dieser Instrumente ist der Verfassungsschutz. Und Frau Weidel sagt, sowas gibt es nirgendwo auf der Welt, dass eine Behörde eine Partei überprüfen kann. Ja, weil nirgendwo auf der Welt jemals so eine Erfahrung gemacht worden ist, wie eben damals während der schlimmen Zeit in den 30er, 40er Jahren.
Aber stimmt die Aussage, darf Homeland Security und die Geheimdienste in Israel dürfen nicht
Ja, das gibt's auch an anderen Stellen sicher auch. Aber es ist jedenfalls auch nicht jetzt, also es ist erklärbar aus der deutschen Geschichte, dass das eben hier in Deutschland so stattfindet. Und dann ist es auch geregelt, dass der Verfassungsschutz Bestrebungen, die sich gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, beobachtet und die Öffentlichkeit darüber unterrichtet. Und diese Bestrebungen, das können selbstverständlich auch politische Parteien sein. Das war auch in der Vergangenheit häufig so. Die NPD wurde beobachtet, damals die KPD wurde beobachtet, teilweise die Partei Die Linke, jetzt der Dritte Weg. Also politische Parteien können auch Bestrebungen sein, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und wenn dann gesagt wird, der Verfassungsschutzpräsident, der verletzt seine Neutralitätspflicht, wenn er dann also irgendwie unangenehme Dinge über eine bestimmte Partei äußert, dann kann ich nur sagen, dieser Verfassungsschutzpräsident, der hat nicht nur das Recht, sondern der hat sogar die Pflicht, über diese verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu sprechen. Und da wir es bei der AfD mit einer Partei zu tun haben, in der zumindest starke Strömungen sind, die eben nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wir sehen sie als Verdachtsfall. Das haben die Gerichte inzwischen auch bestätigt. Dann muss ich eben auch über die AfD berichten. Das ist meine Pflicht. So.
Also Sie suchen Fachkräfte, aber Sie machen ja auch Sachen, habe ich gelesen, wie Aussteigerprogramm sozusagen, wo Sie, ich nehme an, dann auch mit Sozialpädagogen und Ähnlichem in die Zielgruppen reingehen und versuchen, Neonazis, Jugendliche, die aufs falsche Pferd gesetzt wurden, da wieder runterzuholen.
Ja, das ist richtig. Und wir beschäftigen eben nicht nur Juristen, sondern tatsächlich Wissenschaftler aller Couleur. Und da sind eben Sozialwissenschaftler dabei, Politologen sind dabei, Geschichtswissenschaftler. Alles, was man eigentlich braucht, um dieses große, vielfältige Aufgabenfeld abzudecken. Und das macht es auch so interessant, die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen mit so ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und auch das vielleicht noch in unserem Werbeblock. Wir sind eine sehr diverse Behörde. Vor anderthalb Jahren da haben wir eben auch die Vereinbarung unterschrieben, dass wir also Diversität fördern wollen. Bei uns flattert die Regenbogenfahne und ich meine, der Verfassungsschutz...
Bei Herrn Maaßen wahrscheinlich schon im Büro.
Ich sitze jetzt in dem Büro und da steht auch so ein kleines Regenbogenfähnchen.
Gucke mal.
Ja, das ist der Ausdruck für Diversität und ich glaube, dieses Bundesamt sollte genauso mit Menschen besetzt sein, die ein Abbild unserer Gesellschaft darstellen. So haben wir Verständnis für alle verschiedenen Bevölkerungskreise und scheitern nicht an Sprachbarrieren und an Verständnisbarrieren. Das ist ein ganz bunter Reigen und das trägt auch sehr zur Motivation bei.
Sehr gut. Gibt einen Applaus dafür. So, hier war eine Wortmeldung noch.
Und unsere Pioneers kamen natürlich auch zu Wort. Es gab Fragen, viele Fragen, gute Fragen, kritische Fragen an den Gast vom Verfassungsschutz.
Falko Görlich aus Potsdam. Ich würde gerne mal den Herrn Haldenwang fragen, welche sind denn aus Ihrer Sicht top-down die drei wesentlichsten Bedrohungen für unsere Demokratie?
Das ist ja gerade das Beunruhigende, dass wir in allen Phänomenbereichen aktuell heftige Aktivität haben. Die größte Gefahr für die Demokratie, für die Sicherheit geht aus vom Rechtsextremismus. Das mache ich fest an den schlimmen Morden, die es gegeben hat in den vergangenen Jahren. Das mache ich fest an 230 Tötungsdelikten seit 1990, speziell in diesem Spektrum. Das mache ich aber auch fest eben an dieser immer tiefer greifenden Verankerung Richtung Mitte der Gesellschaft durch die sogenannte neue Rechte. Ich breche da mal ab. Dann sehe ich aber auch die Gefahr durch besonders gewaltorientierte linksextremistische Gruppierungen. Auch das ist eine Entwicklung, die nimmt zu, dass wir kleine, klandestine Gruppen haben im Bereich des Linksextremismus, die zu brutalster Gewalt neigen und bei dieser Gewalt meist gegen den politischen Gegner, gegen Rechtsextremisten, aber auch gegen Polizisten zum Beispiel, auch vor Tötung von Menschen am Ende nicht zurückschrecken. Das ist der Fall von von Lina E. und ihrer Gruppe, die kürzlich vor Gericht standen. Und das ist nur beispielhaft. Da befinden wir uns schon hart an der Grenze auch zum Linksterrorismus. Ja, und dann der islamistische Terrorismus lebt weiter. Niemand darf glauben, dass mit der militärischen Niederlage des IS in Syrien und Irak die Gefahr durch islamistischen Terrorismus gebannt ist. Gerade jetzt bildet sich wieder eine neue, starke Struktur des IS im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan. Wir sprechen hier von dem IS-Provinz Khorasan, ISPK. Und wir bearbeiten täglich mehrere Gefährdungssachverhalte mit Bezug zu diesem ISPK. Und in der vergangenen Woche wurden 7 Personen aus diesem Umfeld festgenommen, die gerade dabei waren, einen schweren Anschlag in Deutschland zu planen. Und da reden wir nicht von Leuten, die jetzt planen, irgendwie eine Messerattacke oder vielleicht mit dem Auto irgendwo in eine Menschenmenge zu fahren, sondern da reden wir von Leuten, die Pläne schmieden, solche Anschläge wie damals in Paris in Bataclan nachzuahmen, die sich Kriegswaffen besorgen wollen, um richtig konzentriert mit mehreren Personen Anschläge zu begehen.
Das haben Sie aufdecken können und verhindern können.
Das haben wir aufdecken können und verhindern können, wie wir insgesamt im Umgang gerade mit islamistischer, terroristischer Bedrohung ein gutes Instrumentarium entwickelt haben, um damit zurechtzukommen. Aber das schließt nicht aus, dass irgendwo auch mal irgendwas durchs Netz schwimmt. Ja, und das kann man, glaube ich, nirgendwo ausschließen.
Guten Abend erstmal, Nils Kirst aus gebürtiger Hamburger, und vielen Dank erstmal für Ihre Erklärung, es war sehr spannend. Ich habe noch eine auch verfassungsrechtliche Frage, auch mit Blick in die Zukunft. Und zwar haben wir viel darüber gesprochen, dass die als Verdachtsfall eingestufte AfD sehr stark ist, vor allem auch in dem Land Thüringen, wo 2024 neue Wahlen stattfinden. Und ich frage mich einfach, wie ist der Verfassungsschutz darauf vorbereitet, dass eine Partei, die eventuell, die ein Verdachtsfall ist, in die Regierung kommt und dann ja eigentlich den Verfassungsschutz kontrolliert. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, das parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag, da sind jetzt ja, glaube ich, keine AfD-Abgeordneten mehr sitzend dort, also die werden nicht mehr kontrollieren, nicht mehr den Verfassungsschutz. Und ja, gibt es da irgendwelche Vorkehrungen oder also wie würde der Verfassungsschutz darauf reagieren?
Ja, dafür gibt es keine klare Rechtslage. Wenn das so wäre, dass die AfD irgendwo die Mehrheit bekäme, dann wäre das so. Und dann wäre eine, in Thüringen ist es so, dass die AfD ein erwiesenes Beobachtungsobjekt ist, also eindeutig als Gesamtlandesverband rechtsextremistisch. Dann hätten wir eine rechtsextremistisch geführte Regierung dort. Und damit müsste dieses Land klarkommen. Meine Hoffnung ist, dass alle Demokratinnen und Demokraten in Deutschland diese Gefahr angesichts der steigenden Umfragewerte auch kennen. Und es ist ja doch so, dass eine große Zahl von Menschen überhaupt nicht sich mehr an Wahlen beteiligt, so eine schweigende, vielleicht auch schweigende Mehrheit da ist. Ich glaube, alle Demokratinnen und Demokraten sollten mitwirken, diese schweigende Mehrheit mal zu wecken und den Menschen klarzumachen, wir müssen jeden Tag gemeinsam für unsere Demokratie kämpfen. Diese Demokratie fällt nicht vom Himmel, die ist uns nicht irgendwie geschenkt worden, sondern wir müssen darum ringen und wir müssen uns eben auch solchen Herausforderungen stellen. Und das ist jetzt Auftrag an alle Demokratinnen und Demokraten.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ein gutes Schlusswort. Herr Altenwang, vielen Dank, dass Sie hier waren und Rede und Antwort gestanden haben. Ja.
Dankeschön. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Danke.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Die Aktien von Shutterstock sind stark gestiegen gestern. Was ist das eigentlich für eine Firma und warum liegt sie so im Trend?
Shutterstock ist eine Plattform, wo man Stockbilder, Musik und Videos und solche Sachen runterladen kann. Also sehr beliebt bei Menschen, die auf irgendeine Art und Weise Content erstellen oder online nutzen. Gestern kündigte das Unternehmen eine 6-jährige Partnerschaft mit OpenAI an, also der Firma hinter ChatGPT. Durch diese Partnerschaft bekommt OpenAI Zugriff auf unfassbar große Mengen an Bildern, Videos und so weiter. um als KI noch besser zu werden. Und auch die Nutzer von Shutterstock können durch diesen Deal profitieren. Die dürfen mit Hilfe von der KI Bilder, die sie auf Shutterstock finden, noch zusätzlich bearbeiten, um noch individuellere Ergebnisse zu bekommen. Außerdem soll die KI auch bei GIFs eingesetzt werden können, also bei diesen kleinen Animationen, die man sich zum Beispiel in so Chat schicken kann. Shutterstock hatte ja die Firma Giphy im Mai schon von Meta gekauft. Bei den Anlegern kam diese ganze News echt super an. Die Shutterstock-Aktie schloss mit einem Plus von 9,1%.
Und dann gibt's ja unter Anlegern ein neues Modewort. Es lautet Tourflation. Anne, was ist das für ein Phänomen und was bitteschön hat Taylor Swift damit zu tun?
Ja, Taylor Swift wird genauso wie anderen Stars, wie zum Beispiel Beyoncé oder Ed Sheeran, vorgeworfen, die Inflation anzutreiben. Und zwar mit ihren Tourneen, die gefühlt inzwischen ein halbes Vermögen kosten, wenn man dann überhaupt so viel Glück hat, ein Ticket zu ergattern. Tourflation, sagen jetzt die Analysten dazu. Taylor Swift ist ja gerade zum Beispiel auf ihrer Eras-Tour und hat damit schon im Vorfeld die größten Ticketsverkaufsplattformen zum Zusammenbrechen gebracht, weil es so eine krasse Nachfrage nach den Tickets gab. Und nicht nur die Tickets sind teurer geworden, auch alles drumherum, zum Beispiel der Hotdog oder die Cola beim Konzert selbst. Von den Reise- und Hotelkosten mal ganz zu schweigen, die natürlich auch steigen, wenn auf einmal zehntausende Fans in eine bestimmte Stadt kommen, um ihren Star zu sehen. In Schweden zum Beispiel stiegen im Mai die Inflationsdaten für Hotelübernachtungen ungewöhnlich deutlich. Das war genau der Monat, als Beyoncé in Stockholm war. Die Hotels rund um die Stadt waren in der Zeit rund um das Konzert komplett ausgebucht, was dann halt auch die Preise nach oben trieb. Also die Künstler selbst und alle drumherum nutzen die hohe Nachfrage nach Konzerttickets aus und lassen die Preise dadurch in die Höhe schießen. Warum die Nachfrage generell so hoch ist, das sehen Beobachter auch darin, dass es ja während der Corona-Pandemie gar keine Konzerte gab und die Menschen jetzt gefühlt was nachzuholen haben. Und da heutzutage ja auch immer weniger CDs und sowas verkauft werden und vieles einfach online gestreamt wird, sind Konzerte für die Künstler auch jetzt zu einer wichtigen Einnahmequelle einfach geworden. Also ist echt eine spannende Entwicklung und ein Ende dieser Tourflation ist definitiv nicht in Sicht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass es vielleicht bald heißen könnte.
Agropolis, adieu, adieu,
das befürchtet zumindest die Organisation World Heritage Watch. Die unterstützt nämlich die UNESCO seit 2014 schon beim Schutz von Städten des Weltkulturerbes. Und dazu zählt ja zweifelsfrei die Akropolis in Athen mit ihrem beeindruckenden Parthenon. Die Stadtfestung auf dem 156 Meter hohen Burgberg der griechischen Hauptstadt wurde 400 Jahre vor Christus gebaut und ist dafür eigentlich noch ganz gut in Schuss. Aber damit das auch so bleibt, fordern die Welterbewächter, soll die griechische Regierung den Tourismus, den Massentourismus, ordentlich einbremsen. In einem Brandbrief der Denkmalschützer heißt es, Zitat, dieses Monument, das unzählige Generationen durch seinen erhabenen Geist und seine Schönheit inspiriert hat, wird in eine seichte Kulisse für Selfie-Fotos verwandelt. Zitat Ende. Die Besucherzahlen steigen derzeit ins Absurde. Sie liegen aktuell um 80% über dem Vor-Corona-Sommer 2019. Also, die Regierung in Griechenland wird nicht umhinkommen, den Andrang zu regulieren. Nicht ganz das Lieblingswort in diesem Podcast, aber ohne Regulierung gibt es sonst bald keine Akropolis mehr. Und dann, ja dann hätte Mireille Mathieu am Ende doch noch recht behalten.
Akropolis, adieu, adieu, l'amour.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Dirk Niebel plötzlich wieder ein Thema ist. Sie erinnern sich vielleicht und falls nicht, der ehemalige FDP-Generalsekretär und spätere Entwicklungshilfeminister stellt sich vielleicht hier einfach selber noch mal kurz vor.
Ich bin Dirk Niebel. Ich bin, wie ich bin. Ich bin manchmal laut, ab und zu auch mal vorlaut, aber niemals kleinlaut.
Für Schlagzeilen sorgte er dann, als er während eines Staatsbesuches in Afghanistan, er war zum Minister aufgestiegen, einen Teppich erstanden hat für 1.400 Dollar. Er nahm das gute Stück mit, aber naja, lieber nicht im Regierungsflugzeug, wäre ja aufgefallen. dafür aber heimlich im Flugzeug des Bundesnachrichtendienstes. Die Mission war top secret. Das Ganze flog auf, Niebel geriet unter Druck und musste sich dann für den Teppicheinkauf am Zoll vorbei im Deutschen Bundestag entschuldigen.
Ich wollte mir einen Teppich für mein Haus kaufen, was aus Sicherheitsgründen natürlich nicht auf dem Basar in Kabul möglich war.
Und warum sprechen wir heute Morgen überhaupt nochmal über Niebel und seinen Teppich? Naja, weil er gerade mit einer bemerkenswerten Verkaufsanzeige auf Facebook von sich reden macht. Denn Dirk Niebel, er will nicht seinen Teppich verkaufen, aber er will sich von Horst trennen. Und Horst, das ist nicht sein eingetragener Lebenspartner, sondern so nennt Dirk Niebel zärtlich sein Wohnmobil. Baujahr 1983. Die geräumige Wohnkabine wurde vor 2 Jahren aufwendig saniert. Immerhin das gute Stück, 11 Meter lang, 3 Meter hoch, ist der Horst. Mit ihm bereiste Niebel vor allem Osteuropa in den vergangenen Jahren und jetzt will er Horst einfach loswerden. Für einen dann doch sehr stolzen Preis, 111.000 Euro sind aufgerufen. Und naja, Niebel möchte sich ein neues Wohnmobil, den Horst 2, kaufen. Vielleicht haben Sie ja Interesse und dann schlagen Sie doch einfach zu, am besten noch heute Morgen. Ich denke, die 111.000 Euro sind nur Verhandlungsbasis. Und wenn der Horst dann erstmal Ihnen gehört und schön vollgetankt ist, dann wird er zum Vollhorst und Ihnen beiden steht die ganze Welt offen. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, auch wenn Sie Dirk Niebel heißen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
Making music with my friends.